Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich zwei Gäste, aber nur eine Person. Wie geht das? Ayhan von Sidor, der ist ein Rückkehrer in den Podcast und er wird sich heute outen als der Mann hinter einem der bekannteren Bitcoin-Accounts auf Twitter, der bekannteren deutschen News-Accounts. Da geht es um Chart-Analyse und andere Dinge. Er wird uns erzählen, wie er dazu gekommen ist, warum er gesagt hat, es muss etwas getan werden gegen die falsche und schlechte Berichterstattung zum Thema Bitcoin. Es war sein erster Schritt und sein zweiter war natürlich die Gründung von Sidor, dem Startup, das uns den Sidor Seed-Tresor bringt, wo man seine Plättchen hämmern kann, um sich ganz sicher zu sein, dass man seine Seed-Backup-Phrase sicher verwahrt hat und dass man gut schlafen kann, zusätzlich zur Hardware-Wallet. Wir sprechen über die Lage von Sidor, die Lage des Marktes und seine nächsten Pläne, auf welchen Konferenzen man ihn trifft und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Du bist zum zweiten Mal hier. Das ist unsere dritte Aufnahme tatsächlich, das wissen die Hörerinnen und Hörer nicht. Die allererste haben wir wegwerfen müssen, weil die Qualität zu schlecht war. Das wird jetzt nicht passieren, denn du bist physisch da. Danke, dass du nach Wien gekommen bist.
Danke für die Einladung, freut mich, dass ich hier sein kann.
Bei dir alles klar?
Alles bestens.
Und bei Sidor auch alles klar? Wie läuft das Geschäft?
Gut, seit FTX immer noch im Aufwind und ja, es wird jedes Mal ein bisschen größer, aber haben noch viel vor uns natürlich.
Was ist der bis jetzt exotischste Ort, an den ihr einen Sidor geschickt habt?
Also Peru war ganz weit oben, Neuseeland haben wir auch schon mal gehabt und Indonesien gab es sogar 2-3 Bestellungen schon.
Vatikan City?
Da noch nicht, ehrlich gesagt.
Meld dich, wenn ihr Vatikan City bekommt. Gut. Ja. Über Sidor reden wir da noch, aber jetzt haben wir, wir lüften jetzt ein Geheimnis. Du bist quasi in einer Doppelrolle hier. Wir haben beschlossen, dass du heute die Gelegenheit nützt, um deine Maske fallen zu lassen und uns mitzuteilen, dass du nicht nur Ayhan von Sidor bist, sondern auch ein Bitcoin-Superheld auf Twitter.
Jetzt übertreibst du aber.
So wie Batman. Der Bitcoin-Bote. Du bist der Bitcoin-Bote.
Genau.
Bin ich der Erste, der das erfährt?
Aus dem näheren Umfeld. Also der Christian weiß natürlich Bescheid, aber ansonsten, ja.
Deine Frau interessiert es halt nicht. Der würde es schon erzählen. Aber genau. Erzähl mal, okay, du bist der Bitcoin-Bote, das ist auch der Grund, warum du nicht persönlich auf Twitter auftauchst, nehme ich an, du hast schon einen Twitter-Account und der ist älter als Sidor, ist das richtig?
Genau, also ich habe 2021 damit gestartet und damals war ja die Idee, auch einen Beitrag zu leisten fürs Bitcoin-Ökosystem und Sidor kam dann eben erst danach und dann kam jetzt auf Events oder so immer mal die Frage auf, wie ist denn dein Twitter-Channel und ja, da ich keinen weiteren habe, wie gesagt, es ist irgendwann Zeit, dann das Ganze halt irgendwo zu verknüpfen. Und ich meine, bei beidem geht es ums Gleiche. Es geht darum, Leute abzuholen, Leute für Bitcoin zu begeistern beziehungsweise dazu ermutigen, dass sie sich eben selbst mit der Thematik Bitcoin befassen. Und ja, von daher denke ich, passt das ganz gut zusammen. Und ja.
Der Bitcoin-Bote war von Anfang an die Idee, ist das so das Vorbild? Es gibt ja so, keine Ahnung, Bitcoin Archive, Documenting Bitcoin und du wolltest einfach das auf Deutsch machen.
Ja, beziehungsweise eigentlich ist es so ein bisschen aus dem Frust raus entstanden. Ich hatte damals auch schon probiert, Leute abzuholen für Bitcoin aus dem Freundeskreis oder aus der Familie. Leuten Bitcoin näher zu bringen. Und da war es oft so, dass dann, nachdem man denen das erklärt hat und ja, so die Basics an die Hand gegeben hat, kam dann irgendwann so ein Artikel aus der FAZ oder Zeit, der dann meistens nicht sehr fundiert war. Und das waren so die ja, Sachen, die man dann immer gesehen hat. Und da habe ich dann halt irgendwann angefangen, auf Twitter diese Artikel zu kommentieren, um ja, den Leuten, die quasi das lesen, auch so ein bisschen die andere Seite zu zeigen und eben zu ermutigen, dass man sich tiefer mit der Materie befasst und eben nicht nur die Schlagzeilen liest.
Also deine Reaktion auf schlechte Berichterstattung in den großen Medien war ein anonymer Twitter-Account, mit der das dann richtig stellt, weil, also du siehst schon klar, dass jemand, der in der FAZ liest, dass Bitcoin zu viel Energie verbraucht, nicht auf Twitter gehen wird, um sich einen anonymen Account reinzuziehen, der ihm das Gegenteil sagt, oder?
Ja, wobei, also es gab ja schon Leute, die quasi dann ja das Ganze halt gelesen haben und ich habe probiert halt immer den einen oder anderen Link halt drunter zu bauen, wo dann auch eben gezeigt wird, dass es nicht so ist, wie es im Artikel beschrieben ist. Und ich denke schon, dass so der ein oder andere vielleicht dann sehen konnte, dass es sich lohnt, einen zweiten Blick auf Bitcoin zu werfen und halt ein bisschen tiefer in die Materie zu tauchen. Ich meine, es sind oft Sachen wie beispielsweise das Thema Bitcoin ist, wird in erster Linie von Kriminellen genutzt. Da gab es 2019 sogar einen Forbes-Artikel dazu, wo auf die Statistik eingegangen wurde. Und da ist es so, ich glaube, es sind 0,3-4% von Krypto, also auch nicht nur Bitcoin, wurde für kriminelle Zwecke genutzt und in Euro und Dollar sind es, glaube ich, 2-4% des GDPs. Also das ist ein tatsächlich viel größerer Wert, wo Euro und Dollar für kriminelle Zwecke benutzt werden. Und obwohl diese Tatsachen eigentlich auf dem Tisch liegen, wird es immer noch von den Medien oft gebracht, dass gesagt wird, ja, Bitcoin ist in erster Linie für illegale Zwecke.
Es ist ganz interessant, diese negative Memes, die da so hängen bleiben, ja. Ich glaube, dass das einfach auch daran liegt, dass sowohl die Autoren als auch die Leserschaft einfach, es ist halt immer noch neu und neu ist erstmal falsch. Und deswegen versucht man da irgendwie diese Dinge hineinzubekommen. Natürlich, ein guter Krimineller verschleiert seine Aktivitäten so, dass wir nicht wissen, ob er Bitcoin oder Dollar oder was auch immer verwendet, aber es ist halt so eines dieser Dinge, ja, wenn das was für Kriminelle ist, dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Wenn das so viel Energie verbraucht, dann gehört es vielleicht einfach verboten. Also das, was wir FUD nennen, Fear, Uncertainty, Doubt, das bleibt halt bei den Leuten hängen und da willst du quasi dagegen antreten.
Genau, es geht ja darum, auch die positiven Seiten zu zeigen. Bitcoin, was bringt Bitcoin? Bitcoin bringt ja einiges. Man muss ja nur mal schauen in andere Länder, beispielsweise El Salvador ist ja ein schönes Beispiel oder auch jetzt in Nigeria. Bitcoin bringt sehr viele Vorteile mit sich und diese Aspekte fallen, beziehungsweise vielen, denke ich, mittlerweile gibt es ja schon auch den ein oder anderen Artikel im Mainstream, der das Ganze auch mal von der anderen Seite beleuchtet, aber gerade zu dem Zeitpunkt um 2021 war das, da war es tatsächlich so, wenn man was gelesen hat, dann war es meistens doch sehr negativ und wie du sagst, immer wieder das Gleiche, also Bitcoin verbraucht zu viel Energie, Bitcoin wird von Kriminellen genutzt und das ist so ein bisschen der Stempel, den Bitcoin da von den Medien aufgedrückt bekommen hat.
Ja, genau, auch im Vergleich mit anderen Kryptos, nicht? Also Luna bricht zusammen, FTX bricht zusammen, aber Bitcoin ist irgendwie das Schmuddelkind.
Bitcoin ist schuld.
Ja, Bitcoin ist schuld. Ja. Und in El Salvador ja genauso. Also El Salvador, ich war jetzt noch nicht dort, ich bin jetzt derzeit, Full Disclosure, ich überlege tatsächlich dieses Jahr oder ich bin dabei zu planen, aber ich kann jetzt nicht vor Ort einschätzen, wie die Lage wirklich ist, aber was man so mitbekommt, ist halt alles immer nur negativ, also in den klassischen Medien.
Ganz genau, ja.
Du hast dich dann hingesetzt und gesagt, ich mache da jetzt was. Ich muss jetzt was machen. Ich mache einen Twitter-Account. Hast du überlegt, stattdessen TikTok oder Instagram zu machen oder war das logisch, Twitter ist der richtige Battleground?
Nee, ich glaube, Twitter war so der Ort, wo ja dann auch quasi solche Zeitungsartikel gepostet werden, wo man vielleicht auch die Leute erreicht. Und ja, im Endeffekt war das tatsächlich die Motivation, mit dem Ganzen zu starten. Und ich habe, wie gesagt, oft einfach dann Links, Artikel drunter gepostet. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Apricot Media zitiert habe mit den Artikeln, mit den deutschen Übersetzungen. Und ja, habe dann immer probiert, das den Leuten näher zu bringen. Nicht zu sagen, Bitcoin ist toll, einfach zu sagen, befasst euch mit der Thematik, bevor ihr einen zu schnellen Entschluss fast zu Bitcoin.
Oder gegen Bitcoin, genau.
Genau, ja. Also deswegen, ich will niemanden von Bitcoin überzeugen, sagen, das ist gut, sondern der Ansatz war einfach, beschäftigt euch erstmal damit, bevor ihr ein Fazit zieht.
Hast du den Eindruck, dass das funktioniert?
Ich denke schon, also viele schreiben natürlich nicht offen dann drunter, ah ja, super, so ist es nicht, sondern ich denke, dass es so ein Stück weit einen Prozess auslöst. Wenn die Fakten da sind und man kann nicht wegblicken, dann ja, muss man sich ja irgendwo mit den Fakten auch befassen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, den jeder mitmachen muss. Also ich kenne es von mir auch nicht anders, als mir zum ersten Mal von Bitcoin erzählt wurde, habe ich das gleich auch in die Ecke gedrückt. Ich sage, oh, das ist im Internet. Das kann ja nicht sein, da steht ja kein Staat dahinter. Und das kann gehackt werden. Und das war auch meine erste Meinung zu Bitcoin.
Ja, diese bösen Sachen, die aus dem Internet kommen, nicht? Das ist immer gefährlich. Ja? Die gab damals, weiß nicht, warum mir das bei mir hängen geblieben ist, aber ich hatte mal im, glaube ich, im ORF gab es mal einen Beitrag über irgendein politisches Thema und dass das halt einige Leute Verschwörungstheorien angehangen sind. Mhm. Und dann gab es so diese Anmoderation. Es ist, vor allem im Internet verbreiten sich Verschwörungstheorien. Und meine erste Reaktion war ja, wo sonst?
Wo denn sonst?
Ja, also per Kettenbrief oder wie? Ja, okay. Ich habe aber den Eindruck, dass du tatsächlich, dass der Bitcoin-Bote ein bisschen weniger aktiv ist in den letzten Wochen und Monaten. Kann das sein?
Das kann gut sein, ja.
Liegt das an deiner grundsätzlichen Faulheit oder dass du einfach mit Sido so viel zu tun hast?
Eher Letzteres. Also da ist ja wirklich jetzt mehr zu tun. Am Anfang war es ja nur der Bitcoin-Bote und das war der einzige Beitrag, den ich jetzt geleistet habe, beziehungsweise leisten wollte zum Thema Bitcoin. Und dann kam irgendwann, ein Jahr später sind wir dann mit Sido reingestartet und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt auch auf anderem Wege quasi einen weiteren Beitrag leisten, diesmal mit einem physischen Produkt. Weil wir auch gemerkt haben, dass es dann auch einfacher ist, Leute nochmal abzuholen. Man kann gerade älteren Semestern eine Handy-App zeigen. Man kann denen erklären, wie funktioniert Bitcoin, wie funktioniert die Blockchain und so weiter. Aber die Erfahrung war, wenn man etwas zum Angreifen hat, und das geht auch schon mit einer Hardware, wird los, dann kann man das Thema auch irgendwo einfach besser greifen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen nicht nur einen digitalen Beitrag leisten, sondern halt auch wirklich was Physisches und haben dann quasi das Thema Sido angefangen, Sido zu entwickeln und ja, jetzt sind wir damit recht gut beschäftigt und deswegen gibt es beim Boten auch nicht mehr ganz so viel wie früher.
Ich finde das ja toll, also diese Unternehmensgeschichten, die aus Bitcoin heraus entstehen, die auch zeigen, wo dieser Antrieb da ist, der uns Bitcoiner irgendwie auch vor sich hertreibt oft, ja, das finde ich einfach mega stark, nicht? Also gerade, ja, Grüße gehen raus an Lina Seiche, gerade haben wir über sie gesprochen, weil wir auf Twitter über einen Tweet gestolpert sind, nicht? Die also mit ihren Little Hodlern nicht nur ständig Sondereditionen macht, sondern die auch in alle Welt verschickt und ihr macht ja auch teilweise Sondereditionen. Ich glaube, für Coinfinity gab es mal ein Set, wo ihr dann das gebrandet habt. Gibt es da schon, keine Ahnung, Anfragen von Großbanken, die das gerne hätten?
Großbanken jetzt noch nicht, also die Volksbank Bayern Mitte.
Die größte Bitcoin-Bank, genau, Mitteleuropas.
Ja? die vertreibt auch den Sido, also da kann man auch das Sido-Set kaufen, aber ansonsten, nee, sind wir im Bankenbereich, ist da noch nicht die große Nachfrage, aber prinzipiell möglich, also wir können den Sido auch schön individualisieren, haben wir jetzt mit der Skull of Satoshi, Grüße gehen an Greenpeace raus, gemacht und ja, ist eigentlich eine ganz schöne Sache, sodass man dem Ganzen noch so ein bisschen eine Veredelung geben kann.
Und ihr merkt das wirklich, dass wenn dann sowas wie FTX passiert, dass dann die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen?
Ja, total. Also für uns war das so ein bisschen ein Zeichen, jedem ist ja eigentlich bekannt, Self-Custody ist super wichtig. Solange die Bitcoin auf den Börsen liegen, gehören sie einem eigentlich nicht. Not your keys, not your coins. Nichtsdestotrotz ist es bei den meisten, glaube ich, so, dass erst etwas passieren muss, bevor sie dann doch aktiv werden, weil es steckt ja ein bisschen Aufwand dahinter. Also wenn man sich dann in die Self-Custody begibt, muss man sich zuerst informieren. Man braucht wahrscheinlich ein Hardware-Wallet. Das muss man kaufen, das kommt. Dann muss man sich damit beschäftigen. Dann muss man auch den Schritt gehen und die erste Transaktion tätigen von der Börse runter ins Wallet und dann kommt das Backup. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der von vielen erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Und wenn dann tatsächlich was passiert, wenn die Hütte brennt und dann ist dann auch die Motivation da zu sagen, okay, jetzt zählt's, damit ich meine Bitcoin in Sicherheit bringen kann.
Man möchte vielleicht dann auch gar nicht diese Verantwortung eingehen für sich selbst, nicht? Man kann sagen, naja, war doof, dass ich es auf der Börse habe liegen lassen, aber Schuld ist schon die Börse. Und wenn ich mir aber meinen Sido hole oder eine Hardware-Wallet und so weiter, dann bin ich selbst schuld.
Ganz genau, das ist in Anführungszeichen der Nachteil des Ganzen. Also es gibt keine Bitcoin-Hotline, wo ich anrufen kann und sagen kann, ich habe meine Seed-Wörter verloren oder ich krieg's nicht mehr zusammen, sondern Self-Custody bedeutet auch, dass die Verantwortung dann bei einem selbst liegt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich wirklich zu informieren, also bevor man dann quasi den Schritt geht und seine Funds abzieht und selbst verwaltet, sollte man den Umgang mit der Materie lernen. Und ich denke, am besten geht das, wenn man es wirklich hands-on macht, also wenn man wirklich anfängt, sich sein Wallet einzurichten, erste Transaktionen zu tätigen, und dann kriegt man so ein bisschen ein Gespür dafür. Und dann fällt einem das auch viel einfacher, das dann in größerem Umfang dann irgendwann zu tun.
Habt ihr das Produkt in letzter Zeit in irgendeiner Form verändert? Gab es irgendeine Form von Feedback, die euch dazu gebracht hat, ein Feature zu changen?
Ja, also erstmal zum Thema Feedback, da wirklich auch ganz großen Dank an die Community. Wir haben, glaube ich, im Dachraum eine ganz tolle Community und da bekommen wir auch viel Feedback. Also zum einen auf den Bitcoin-Events, wo wir waren, auf den 21-Meetups oder auch über Twitter. Und ja, so probieren wir natürlich auch das Produkt dann immer ein Stückchen weiterzuentwickeln. Das haben wir auch gemacht, was in diesem Plate, wo die Disks drauf geprägt werden, da gibt es jetzt eine neuere Variante und wir probieren das Produkt natürlich immer ein bisschen besser zu machen.
Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Wie hat sich der Markt für Steel-Backups entwickelt im letzten Jahr, international?
Aus unserer Sicht gab es jetzt, glaube ich, nicht so viel Veränderung. Es gab ja auch schon vor uns Steel-Wallet-Anbieter, aber keine, die für uns jetzt 100% zufriedenstellend waren. Es gibt ja diese Lösung, wo man Buchstaben einsetzen kann von einer Kassette beispielsweise. Und da war für uns immer so ein bisschen das Gefühl, was passiert, wenn diese Kassette aufgeht und die Buchstaben rausfallen. Dann kann man den Seed nicht ohne weiteres wieder halt herstellen. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir entwickeln was Eigenes, so wie wir uns das vorstellen. Und so viel ist, glaube ich, seit dem letzten Jahr nicht passiert.
Glaubst du, dass, solange es Bitcoin existiert, dass solche Steel-Backups eigentlich sozusagen State of the Art bleiben, dass man irgendwo dieses Offline-Backup braucht? Ich sage jetzt mal Offline im wirklich, also banalsten Sinne des Wortes. Oder dass das irgendwie irgendwann mal auch in die Annalen der Geschichte eingeht, weil wir was anderes entwickeln.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Dass Aprico Media der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Aprico Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei aprico.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass generell die Self-Custody von Bitcoin einfacher werden wird. Ich meine, wir haben ja jetzt schon eine Entwicklung erlebt, auch mit den Wallets, Hardware-Wallets, die es gibt. Ich glaube aber auch, dass so ein Stück Physisches in dieser digitalen Welt, wo wir uns belegen, weiterhin einen Wert haben kann. Auch wenn es Möglichkeiten gibt, vielleicht auch den Seed digital auf eine sichere Weise abzuspeichern, glaube ich, dass es für manche, vielleicht auch gerade für ältere Semester, einfach was Schönes ist, wenn man was hat, was man in die Hand nehmen kann und ja, vielleicht auch vererben kann, weitergeben kann, angreifen kann. Das glaube ich schon, dass das eine schöne Sache ist, in dieser digitalen Welt eben diesen physischen Anker zu haben.
Und was ja faszinierend ist, ich habe da diesen Tresor quasi, aber ich kann etwas in den Tresor legen, ohne ihn zu öffnen, richtig? Das heißt, ich kann das Backup irgendwo gespeichert haben, solange ich meine Adresse kenne oder vielleicht auch schon genügend Adressen mir vorher erzeugt habe, mhm. kann ich da einfach Bitcoin hinschicken.
That's the magic of Bitcoin. Also das ist ja eigentlich das Tolle, dass man einmal sich seinen Tresor oder sein Schweizer Bankkonto quasi anlegen kann und um den Tresor weiter zu füllen, wie du sagst, muss er nicht geöffnet werden. Und das geht zum einen, wenn man beispielsweise den Seed auf dem Hardware-Wallet hat, da sind die 24 Worte ja weiterhin gespeichert, da kann ich, indem ich das Hardware-Wallet anschließe und dann einfach eine neue Adresse generiere und Bitcoin hinüberweise, steigt natürlich dann auch automatisch der Bitcoin-Anteil im Seedor-Backup. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn ich das jetzt ohne Hardware-Wallet mache, hätte ich die Möglichkeit, einen sogenannten Public-Master-Key zu exportieren und kann mir einen Watch-Only-Wallet anlegen. Und das ist dann quasi ein Wallet, bei dem ich lediglich Adressen generieren kann zum Empfangen der Bitcoin. Aber wenn jemand dieses Watch-Only-Wallet sich schnappt, beziehungsweise den Public-Master-Key hat, kann er nicht Zugriff zum Wallet dahingehend erlangen, dass er auch Bitcoin verschicken kann. Also wie der Name sagt, Watch-Only heißt, ich kann halt nur gucken und kann dadurch meinen Tresor weiter mit Bitcoin füllen, ohne Gefahr zu laufen, dass jemand sich den Tresor schnappt.
Ich bin ja technisch ein wirklich peinlicher Laie. Ja? Das ist natürlich, das klingt für mich so, als wäre das eine der zwei sichersten Optionen eigentlich, dass ich sage, okay, ich habe keine Hardware-Wallet vielleicht, ja, aber, oder ich habe eine Hardware-Wallet und dann unabhängig von der Hardware-Wallet habe ich auch noch ein zweites Backup für eine theoretisch könnte ich so eine, ich fange mit einer Software-Wallet an, speichere den Seed über Seedor ab und verwandle dann diese Wallet in eine Watch-Only-Wallet und kann aber neue Adressen generieren.
Ganz genau, wichtig. Also das funktioniert prinzipiell, da haben wir auch einen Blogartikel dazu geschrieben, den gibt es bei uns
auf
Seedor.io. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön, auch ein bisschen Gespür für die Materie zu bekommen, wenn man mal sowas ausprobiert. Also was quasi über den Standardweg, der auch auf jeden Fall für Einsteiger, für Leute, die neu in der Materie sind, zu empfehlen ist, es ist immer das Hardware-Wallet. Also das ist, würde ich sagen, der einfachste und anwenderfreundlichste Weg, um quasi reinzukommen. Aber wie du sagst, es gibt auch andere Möglichkeiten. Wichtig ist immer das Thema Cold Storage. Also das Ganze sollte so gestaltet sein, dass der Seed niemals Kontakt mit einem Online-Device bekommt. Und so ist es beim Hardware-Wallet, da bleibt der Seed auf dem Hardware-Wallet. Aber genauso ist es möglich, ohne ein Hardware-Wallet, mit Hilfe eines Offline-Computers, dann ein Wallet zu erstellen, wo der Seed dann nicht mit einem Online-System in Kontakt kommt und auf diesem Offline-System, wo ich dieses Wallet erstelle, kann ich dann quasi diesen Public Master Key exportieren, den ich dann wiederum auf einem Online-System importieren kann und habe dann eben so die Möglichkeit, wie du gesagt hast, Adressen zu generieren, um weiterhin Bitcoin dann auf dieses Wallet einzahlen zu lassen.
Du sagst, anwenderfreundlich ist natürlich das Wichtigste. Das anwenderfreundlichste ist, Bitcoin auf der Börse liegen zu lassen. Das ist das anwenderfreundlichste. Das zweite anwenderfreundlichste, wenn man um Cold Storage geht, ist eine Hardware-Wallet, würde ich mal behaupten. Mhm. Weil was du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich, wenn du sagst, ich mache ich generiere die Wallet auf einem Computer ohne Internetanschluss, das ist natürlich für die meisten Menschen eine geradezu absurde Vorstellung. Also das ist dann eher so, ich ergebe meinen Computer wie Tom Cruise in Mission Impossible 27. Ja. Das ist dann eher was für Liebhaber fast schon. Aber du hast da, und das ist, glaube ich, wichtig rauszubringen, du hast da jetzt deutlich gesagt, dass ich das eben nicht machen sollte mit einer Software-Wallet, die ich jetzt irgendwie am Handy erstelle oder so, sondern wenn ich das so mache, dann wirklich offline die Wallet erstellen und dann erst den Public Master quasi online bringen.
Genau, ja, also das ist das A und O, dass es wirklich ein System ist, das keinen Kontakt zum Internet hat oder hatte. Dann ist man auf der sicheren Seite, weil, ja, not your keys, not your coins. Wenn jemand sich den Key schnappt, den zieht, dann sind auch die Bitcoin auf jeden Fall in Gefahr.
Habt ihr irgendeine Marktforschung in irgendeiner Form, Daten, Umfragen, irgendwas, wie Leute am ehesten umgehen mit eurem Seedor? Für welche Art und Wallet sie dieses Backup nutzen?
Wir haben tatsächlich mal eine Umfrage auf Twitter gemacht und ich glaube, viele ist so Ledger, Bitbox, das sind so die gängigen Hardware-Wallets, die man halt auch kennt. Und für die meisten ist das, glaube ich, auch der Einstieg in die Bitcoin-Welt.
Das heißt, die nutzen den Sidua als Backup für ihre Hardware-Wallet.
Also Backup für die Hardware-Wallet, das ist quasi komplementär.
Gut. Gibt es in diesem Jahr 2023 Konferenzen? Ich frage deswegen, weil natürlich viele Bitcoiner kaufen ganz gerne ohne sich zu doxen, also quasi für Bargeld, nicht? Mhm. Gibt es da Möglichkeiten, das zu tun außerhalb von Konferenzen oder muss ich auf eine Konferenz gehen, wo ich dann euch treffe?
Konferenzen ist natürlich eine gute Möglichkeit. Dieses Jahr sind wir, als nächstes steht Prag vor der Tür. Vielleicht sind wir auch in Miami. Und ansonsten Innsbruck werden wir wieder mit dabei sein, Amsterdam vielleicht. Also da werden wir auf jeden Fall aufzufinden sein, haben auch ein paar Sidor-Sets mit dabei. Also da können Leute non-KYC Sidor-Sets erwerben. Und ansonsten über 21 ist auch möglich, über die Meetups an Sidor zu kommen. Und generell ist auch eine Abholung bei uns möglich.
Also es laufen inzwischen quasi Sidor-Ambassadors bei den Meetups herum, bei einzelnen Meetups, am besten einfach rumfragen in der Gruppe. Und wenn es Anfragen von einem Meetup gibt, dann könnt ihr die natürlich auch direkt
jederzeit gerne, auf jeden Fall.
Jetzt hast du gesagt, okay, Konferenzen, da sollten wir kurz einen Schill machen, nicht? Also Bitcoin, Nico Prag in einem Wort bekommt die -10% für die BTC Prag im Juni und dann im September natürlich, was Bitcoin bringt, in einem Wort 5% für die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, die zweite Runde in Innsbruck. Ich glaube, das war auch eine der ersten Konferenzen, die ihr als Sidor, glaube ich, gemacht habt. Das war sehr aufregend und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich glaube, dass das auch wahnsinnig wichtig ist, diesen direkten Kontakt auch mit der Community zu halten. Wie das in Prag sein wird mit den ganzen internationalen und europäischen Bitcoinern, bin ich schon echt gespannt. Also es wird ein crazy Bitcoin-Jahr dafür, dass wir immer noch im Bärenmarkt sind und wahrscheinlich auch bleiben. Du machst ja, genau das haben wir noch gar nicht besprochen, du bist ja auch einer der ganz großen Chart-Analysten auf Twitter als Bitcoin-Bote und suchst immer raus die exactly as predicted, also quasi die schlechtesten Prognosen und kombinierst sie dann mit dem Chart. Wann hast du damit angefangen und bei wem? Peter Schiff?
Der war auch schon dabei, aber ich glaube, die Anfänge waren tatsächlich die Tageszeitungen, weil die haben ja auch ab und zu mal Prognosen gemacht und haben öfter mal...
Die Tageszeitungen oder die Tageszeitung?
Tageszeitungen.
Ja, also okay.
Verschiedene Blätter und da hat man ja auch oft gelesen, Bitcoin ist tot. Und manche haben sich ja auch zu Preisprognosen hinreißen lassen. Und ja, da war mein Ansatz zu sagen, keiner kennt kurzfristig den Preis von Bitcoin. Also ich denke, dafür ist Bitcoin viel zu volatil. Da ist viel zu viel Bewegung im Markt und ich denke, es ist eigentlich auch komplett irrelevant, weil für Bitcoin braucht man eine niedrige Zeitpräferenz. Bitcoin ist meiner Meinung nach in der Monetarisierungsphase und was zählt, ist da aus meiner Sicht die langfristige Entwicklung. Wir haben 21 Millionen Bitcoin, nicht mehr, und wenn man davon ausgeht, dass die Adoption steigt und mehr Leute sich für Bitcoin interessieren, mehr Leute in Bitcoin getrieben werden, weil sie vielleicht irgendwann keine andere Möglichkeit haben, beziehungsweise eben Bitcoin ein Tool ist, was ihnen die Möglichkeit gibt, ihren Besitz zu wahren. Und solange das erfolgt, und ich denke, da gibt es gerade viele Faktoren, die sicherstellen, dass es auch so bleibt, und dann ist, denke ich, klar, dass auch der Preis langfristig auf jeden Fall weiterhin Richtung Norden gehen wird. Nur diese kurzfristigen Preisprognosen, ich glaube, die tun mehr schlecht als gut, weil es gibt halt unheimlich viele, die sich vom Hype mitnehmen lassen, die dann, wenn man es dann überall liest in den Zeitungen, wenn die Influencer, die Moonboys anfangen, Bitcoin zu schillen, und da gibt es einige, glaube ich, die dann halt reingehen und dann auch einiges nachholen wollen. Also das Ganze, was die vorher nicht in Bitcoin gespart haben, wird dann auf einen Batzen reingelegt und dann ist meistens der Hochpunkt erreicht.
Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich habe noch jedes Top gekauft, das sich präsentiert hat. Und ich bin jetzt auch schon, also, aber ich verkaufe dann auch wieder am Low, also
um das
auch aus steuerlichen Gründen. Auch wenn du keine Gewinne machst, dann musst du auch keine Steuern zahlen. Das ist ein absoluter Lifehack. Ja?
Nimm ich mit.
Ich mache hier, ja, not financial advice, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das heißt, aber jetzt von deinem Gefühl her, auch als Bitcoin-Bote und was so die Dings betrifft, wir sind noch, also Hype ist noch weit entfernt, oder? Also wir sind jetzt nicht hier im Raging Bull Market. Also so, vor okay. wenigen Tagen stand Bitcoin in der Bild-Zeitung. Ja,
nee.
Das ist eigentlich ein Kontraindikator, aber es zählt halt nicht, weil die Aufmerksamkeit ist bei Bitcoin derzeit, kommt aus so vielen verschiedenen Ecken, ja, dass es irgendwie, also die Bild-Zeitung hat ja nicht zum, außerdem hat ja die Bild-Zeitung hat ja so eine Shitcoin-Lady auch, ne, die immer, ja. die immer die neuesten irgendwie.
Ich habe es nur auf Twitter gesehen, also ja. Ich habe es gar nicht geschaut. Aber was den Hype angeht, also ich glaube auch noch nicht, dass wir im Hype sind, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt mit der Zinsentwicklung, es scheint ja so zu sein, dass der Pivot nicht mehr ganz so weit entfernt sein wird, beziehungsweise da wird irgendwann ein Ende sein, denke ich.
Ja, ich meine, dieser Zwischenanstieg von Bitcoin von Januar bis April, 80-90%, das war ja auch, während die Zinsen gestiegen sind. Ja, damals war die Stimmung, das stimmt. Ich glaube, was du sagst, ist, dass wir einfach auf diese Zinserwartungen, da sind wir jetzt sensibilisiert, weil ich bin mir nicht sicher, dass jetzt der Pivot oder dass die Zinssenkungen so schnell kommen werden. Ich glaube schon, dass sie da noch draufbleiben werden, weil sie müssen, weil die Inflation viel zu hoch ist. Ich meine, in Argentinien ist schon wieder kompletter Kollaps. Ja? Aber gleichzeitig, die Zinsen alleine sind offenbar nicht das, was den Bitcoin-Preis treibt. Wir haben das Halving nächstes Jahr. Also und bis dahin ist schon davon auszugehen, dass dann wirklich der Pivot auch kommt. Ne?
Wobei letztendlich, denke ich, ist es auch gar nicht so wichtig. Wenn man an Bitcoin glaubt, dann ist aus meiner Sicht das Beste, was man machen kann, dass man eine Dollar-Cost-Average-Strategie fährt. Also jeden Monat, egal wie der Preis steht, ein kleines bisschen in Bitcoin spart. Und das ist rückblickend, war das eigentlich die beste Sache, die man machen konnte. Außer man ist jetzt so der Profi und hat tatsächlich, da gibt es ja auch einige, die das von sich behaupten, immer am absoluten Low eingekauft und dann am Top verkauft. Aber also aus meiner Sicht ist das einfach nicht realistisch. Mhm. Deswegen bin ich kein Freund von Preisprognosen, egal in welche Richtung. Und denke, das Beste, was man machen kann, ist, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Und ja, wenn man dann daran glaubt und das Gefühl hat, dass Bitcoin einem was bringt, und dann ist, glaube ich, eine Dollar-Cost-Averaging-Strategie das Beste, was man tun kann.
Ich frage tatsächlich, schon natürlich interessiert die Leute der Preis. Du machst jetzt auch deine Charts deswegen, weil eine schlechte Preisprognose, Peter Seihan, der geniale Geostratege, der glaubt alles zu wissen, sitzt bei Joe Rogan und sagt, es gibt Bitcoin, geht auf Minus, geht in den Minusbereich, weil bla bla bla. Und das ist natürlich im absoluten Low, also bisher im absoluten Low, seitdem eben um 80-90% gestiegen. Aber es ist, man darf den Preis meiner Meinung nach auch deswegen nicht ignorieren, weil der Preis erzählt eine Story. Ja, der Definitiv. Preis hilft uns dabei zu verstehen. Das einzige Problem ist, wir wissen nicht genau, was für eine Story er erzählt. Wir wissen nicht genau, was wir eigentlich verstehen sollten. Das wird oft erst sehr viel später klar oder nie. Und deswegen sind natürlich die verschiedenen Erzählungen, die dann mit dem Preis mitkommen, ganz banal gesagt, Bitcoin geht runter auf 16.000, alle Welt ist sich sicher, Bitcoin ist tot. Ja? Und dann geht es wieder rauf auf 30.000 und plötzlich steht auf CNBC, ich habe es mir auch gescreenshottet und ausgedruckt, ja, dass wegen der Bankenkrise die Menschen jetzt Bitcoin als alternatives Bankensystem wiederentdecken. Ja? Mhm. Also vor 3 Tagen tot, jetzt alternatives Bankensystem.
Geht schnell.
Nichts ist volatiler als die Medien, ja? Ja. Was Bitcoin betrifft.
Wobei das, was du sagst, also der Preis, ich bin auch der Meinung, dass der Preis durchaus eine Wichtigkeit halt auch hat, weil die meisten Menschen kommen halt über den Preis noch rein. Also für die meisten Menschen, auch wenn es vielleicht nicht der beste Weg ist, aber die werden eben durch steigende Preise angezogen. Wie gesagt, langfristig ist es ja auch so von Haus aus, dass Bitcoin so gestaltet ist, dass der Preis in Euro und Dollar gemessen, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Menge an Euro und Dollar stetig ausweitet, auch langfristig steigen muss. Von daher,
das gegenüber allem anderen eigentlich, und da sind Euro und Dollar eigentlich eingerechnet, gegenüber allem anderen im Wert steigen, also in den Preis steigen muss, aufgrund seiner Knappheit und aufgrund des Stock-to-Flow-Ratio, das heißt, und die wiederum, je höher sie ist, desto härter das Asset. Und mit dem nächsten Halving steigt, also Bitcoin weit über die Härte von Gold und sogar über die Härte, über die geschätzte Härte von Real Estate, von Immobilien. Ja? Und ich glaube, dass das eine wichtige Story ist. Nicht unbedingt das Halving selbst. Das Halving selbst ist dann, kann man so gut erklären. Aber dass Bitcoin als absolut knappes digitales Gut, digitaler Rohstoff, jetzt dann eben knapper ist als Gold, das ist schon ziemlich abenteuerlich. Auch verglichen, also aufgrund des sehr kleinen Marktes immer noch.
Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Komponente. Und hinzu kommt auch die Planbarkeit. Auch wenn Gold knapp ist, ist es ja schwierig zu sagen, wie viel Gold gibt es jetzt wirklich, wie viel Gold kann noch gefördert werden. Wie du sagst, mit Immobilien, also Immobilien können auch neu gebaut werden. Und bei Bitcoin ist es tatsächlich so, da wissen wir jetzt schon, wie es in 30, 40, 50 Jahren aussehen wird, gehen wir mal davon aus, läuft alles weiter wie bisher. Und das ist, denke ich, auch eine Komponente, die es nicht zu unterschätzen wird. Das ist wirklich eine feste Größe in unserer Welt. Und also ob es sowas schon mal gegeben hat in der Form, das weiß ich nicht.
Glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Ayhan, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sehen dich in Prag, in Innsbruck, in Miami vielleicht. Ich bin nicht in Miami, muss ich damit leben. Und in Amsterdam vielleicht. Ob ich da sein werde, weiß ich noch nicht. Aber du bist ihr seid viel unterwegs im heurigen Jahr. Wie groß ist Sido inzwischen? 100, 200 Mitarbeiter?
200 haben wir fast geknackt. Nochmal durch 100.
Durch 100, also zwei Mitarbeiter. Ja, stark, stark, stark. Naja, Lean, Mean und so, also wirklich, also.
Nee, wir sind immer noch eine kleine Firma und haben aber trotzdem viel vor und probieren alles weiter zu wachsen, mit der Community auch weiter mitzuwachsen und ja, einfach auch für Bitcoin weiterhin einen Beitrag zu bringen.
Alright, Zeit für deine Socials. Wo findet man dich, wo findet man deine Firma?
Die Firma ist Sidor, bei Twitter Sidor_io und mich persönlich als Bitcoin-Bote auf Twitter.
Ausgezeichnet. Lieber Bitcoin-Bote, lieber Ayhan, danke dir und bis zum nächsten Mal.
Danke Nico, bis bald.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.